Doctor Who ist tot, lang lebe Doctor Who. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute zu Gast ist Christian Lukas.
Ja, guten Tag.
Ja, ich lade dich immer ein, wenn es um Fiction geht. Vor allem, entweder reden wir ganz gerne über Western oder dann Science Fiction. Und heute geht es um Doctor Who.
Ja, Doctor Who. Oder
denn
was davon übrig ist.
Genau, denn die BBC hat Doctor Who jetzt doch abgesetzt. Es hieß ja, es solle ein Weihnachtsspecial dieses Jahr geben. Bislang, wir haben jetzt Juni, ist gar nichts passiert und normalerweise hatte früher Doctor Who so einen Vorlauf von 1,5 Jahren. Ja, wird ein bisschen knapp, da jetzt noch schnell was zusammenzuschreiben. Und jetzt hat man irgendwie komplett Doctor Who gegen die Wand gefahren. Christian tippt auch im Hintergrund noch ein bisschen.
Ja, so hier und da muss ich mir auch mal eine Notiz machen.
Genau.
Ja.
Und heute ist es eben soweit. Man hat mit Disney damals ja vor 2-3 Jahren einen richtig fetten Deal gemacht. Man muss auch sagen, es sah auch richtig aus wie Disney-Kohle. Die Serie sah optisch besser aus. Allerdings muss ich auch sagen, so die letzten 2 Disney-Staffeln waren auch für mich als großer Fan sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil man eigentlich, und das dachte man, man hat Showrunner Russell T. Davis zurückgeholt, der die Serie ja schon mal 2005 gerettet hat. Und dann eben kam das große Ding, er hat keine Daleks eingebaut, er hat Monster wieder zum Leben erschaffen und andere Figuren. Selbst ich als Doctor Who-Fan musste da Wikipedia betätigen. Und ich glaube, das waren nicht so die geilen Storylines, die sich Disney eigentlich erhofft hatte. Würdest du das vielleicht auch so sehen oder suchen wir an einer anderen Stelle schon noch nach weiteren Gründen des Scheiterns?
Ein bisschen schwierig zu sagen. Also meiner Ansicht nach hat ja seinerzeit gab ja diese 3 Specials am Anfang noch mit David Tennant in der Hauptrolle. Davon waren 2 Specials, nämlich die Nummer 1 und die Nummer 3. Die waren richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und die zweite Episode war ja schon so ein bisschen irritierend, weil das war jetzt nicht schlecht, aber das war so eine Episode, sagen wir mal, einer 10-staffeligen ersten Staffel. Das wäre so die Episode 6 oder 7 gewesen. So ein Füller, wo man jetzt sagt, boah, jetzt haben wir die Leute angefixt und wir können jetzt mal ein bisschen das Budget runterschrauben und eine Füller-Episode machen. Die war ganz okay, die war jetzt ja nicht doof oder sonst irgendwas, aber wenn man bedenkt, dass es ja schon mit einem Event anfangen sollte, bei 3 Event-Episoden eine, ja, doch eher so eine Episode reinzubringen, da fing es ja schon an. Dann kam Nkuti Gatwa als neuer Doktor, den ich übrigens sehr mag, weil bei dem Mann wirklich jede Faser schrie, ich will der Doktor sein. Der hatte richtig Bock auf die Rolle. Das hat man gemerkt, der ist da richtig reingegangen, der hatte Spaß in den Backen und der hat die Rolle auch durchgezogen. Also er wird ja auch oft gerne so von älteren Hardcore-Fans verrissen und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Man kann sagen, er war mir ein bisschen zu emotional vielleicht, war okay, das kann man gelten lassen. Oder ich kam mit seiner enthusiastischen Spielweise nicht klar, das kann man auch gelten lassen. Aber ich will ihn mal aus der Kritik wirklich rausnehmen. Mir hat er gefallen. Dann fing aber die Serie im Grunde an, nach dem ja, vierten Special oder der ersten Folge, da ist ja immer so das Problem, wie man die Serie dann liest, als es, ich sag mal, in die reguläre erste Staffel ging, fing es an mit den zwei beschissensten Folgen, die man sich aussuchen konnte. Da fing also im Grunde
Space
genommen
Babies.
genau und dann die Beatles-Episode. Du hast die Beatles, du hast Doctor Who, du hast Bilder, die wirklich fantastisch sind und machst eine Kackstory daraus. Das muss man wollen. Die kriegt so auf der Internet Movie Database sehr, sehr gute Kritiken. Aber ich behaupte mal, da haben sich die Fanboys wirklich ins Zeug gelegt, um die hochzuschreiben. Denn die Folge ist scheiße. Die ist von A bis Z ist die scheiße. Da gibt es auch nichts. Erstens die Hauptfigur, also der Bösewicht, das Bösewicht, die Bösewicht. Ich bitte jetzt, wenn dieser Podcast von jemandem gehört wird, der für eine Meldestelle für Pussysprache arbeitet, mich zu entschuldigen. Ich weiß nicht, welches Pronomen ich für die Person nehmen darf. Und damit fängt es schon an, dass es unglaublich eingebracht wird, dieses, ja, wir haben hier eine Hauptfigur, die sich aus der Zuschreibung einer geschlechtlichen Einordnung vollkommen herausbricht. Und das in der ganzen Episode mehrfach wird das so aufs Brot geschmiert, wo du denkst, so, ja, es ist ja jetzt schön, dass wir hier eine Episode haben, die sich dem also Russell T. Davis Sendungsbewusstsein, was er in diversen Serien, die er vorher betreut hat, eingebracht hat, ja auch jetzt so einreiht, aber das ist nicht Doctor Who. Ja, wenn es einmal gesagt wird, also Kindchen, ist ja ganz schön, dass du in solchen Kategorien denkst, ich bin daraus befreit. Ja, fertig, wunderbar, haben wir zur Kenntnis genommen. Ich kannte diese Person nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, welches Pronomen ich für diese Person benutzen darf. Ich weiß nur, dass mir diese Person derart auf den Sack ging. Ich
Ja,
habe
also
noch nie in einem Podcast oder in einer Kritik geschrieben, mir ging jemand auf den Sack, aber diese Person ging mir auf den Sack und dann
du
dieses,
meinst
hör, ich will,
Jinx
oh.
Monsoon hat die fünfte
Ja.
Staffel von RuPaul's Drag Race auch gewonnen.
Ja, und diese Person hat die erste Staffel bereits gewämst. Danach war also ich habe damals auch sehr viel Negatives gelesen und bin eben auch irritiert, dass bei dem Negativen dann so eine gute Internet Movie Database Bewertung rauskommt. Aber diese ganze Beatles-Episode, die so unglaublich viele Bilder hat, die ikonisch hätten werden können, da kann man sich auch die Frage stellen, warum ist davon nichts ikonisch geworden? Weil sie scheiße ist. Also ich
Okay.
weiß, dass ich mich von meiner Wortwahl hier vollkommen disqualifiziere, aber mir fällt nichts Besseres im Grunde genommen ein. Und danach ist die Staffel, ja, da brauchte sie ja schon etwas, um in Tritt zu kommen. Dann kam ja eine Folge, die eben nicht von Russell T. Davis war.
Genau, von
Du
Stephen
erinnerst dich?
Moffat. Boom.
Genau. Die ist toll. Das ist ganz großes Spannungsfernsehen. Das ist ganz toll geschrieben. Das ist auch vor allen Dingen eine Folge, die den Darstellern die Möglichkeit gibt, sich wirklich als Schauspieler darzustellen, weil du hast eine Person, in dem Fall eben Kuti Gatwa, der nur an einem Punkt steht, der sich nicht bewegen darf. Vollkommen irre. Und das ist so toll gespielt, wo man einfach auch die Klasse von ihm spürt. Aber es ist das erste Mal und da, zu dem Zeitpunkt, hatte sich die Serie schon so etwas verrannt. Ich sage bis heute, dass ja einige Folgen dieser beiden Staffeln zum Besten gehören, was Doctor Who je geschaffen hat. Also hier die Blasengeschichte. Hilf mir einmal bitte auf die Sprünge nach dem Titel.
Dot and Bubble,
Dankeschön.
wahrscheinlich.
Gehört für mich zum mit Abstand besten, was Doctor Who je zustande gekriegt hat. Die Episode ist, es ist einfach der Hammer. Sie ist der Hammer im Look. Sie ist der Hammer von der Geschichte. Das Ende der Episode haut einen derart aus den Latschen, dass man sich denkt, wow, das ist düster. Man rechnet ja nicht mit so einem düsteren Ende für so eine Episode, weil man denkt ja doch, dass die Vernunft obsiegen wird. Und es ist absolut genial. Es zeigt Russell T. Davis Brillanz, aber er hat sich da irgendwo verrannt und die zweite Staffel konnte das dann nicht mehr retten, so gut einige der Einzelepisoden auch sind. Ich sag noch einmal, einige Einzelepisoden sind nur noch brillant. Aber es gibt eben auch die nicht so guten Episoden und dann irgendwo ein Punkt, an dem ja eben viele, viele Fans offenbar verloren worden sind, weil ihnen, ja, es fehlten die Daleks, es fehlten Cybermen. Ich sag mal, es fehlte ihnen so ein bisschen auch das, ja, das Vertraute, so das Schnuckelige, das Wohnzimmer, wohin man kommt und sagt, ach, jetzt wird es schön. Es ist immer, ich lasse dich gleich auch wieder zu Wort kommen.
Ja.
Es ist ja unglaublich schwierig für jemanden, der eine Serie wie Doctor Who nimmt und die Fans auch wirklich mitzunehmen, weil Fans sind ein unglaublich schwieriges Publikum. Sie wollen, dass alles immer so bleibt, wie es immer war und dass alles total neu wird. Und diesem Widerspruch, sich da, ich sag mal, zu bewegen, das ist schwierig. Fans können wirklich die Pest auf Erden sein. Das weiß ich selbst. Ich bin selbst ein Fan und ich kann das auch reflektieren. Ich weiß auch, ich bin nicht immer einfach zu packen. Und gleichzeitig das Neue. Und ich glaube, dass da Russell T. Davis die Balance nicht gefunden hat. Er hat eben, das hast du ja in der Einleitung sehr schön gesagt, wirklich schon Probleme gehabt, die Fans dann auch wieder irgendwo mitzunehmen und er hat die Daleks nicht drin gehabt. Er hat eben das, was die Fans so lieben, irgendwo rausgenommen, aber er hat eben nicht das Pendant dafür gefunden. Eben das, wo man heute sagt, so, ja, das ist eben auch Doctor Who. Ich habe neulich mal gehört, das war mir auch unbekannt, dass die Weeping Angels im Grunde genommen aus einer Budgetnot heraus entstanden sind. So, man brauchte jetzt irgendetwas, was funktioniert, was aber jetzt nicht so teuer gerade ist. Und dann kamen die Weeping Angels und damit sind Figuren erschaffen worden, die nicht viele Auftritte hatten. Und trotzdem, in dem Moment, wo sie auftauchten, wurden sie ikonisch. Ein Auftritt und sie sind in den ikonischen Reigen aufgenommen worden. Und das fehlt zum Beispiel in den neuen Episoden vollkommen, dass es da so einen Moment gäbe, eine Figur oder einen Handlungsstrang oder irgendetwas, wo man sagt, boah, das hat mich jetzt wirklich mitgerissen. Das
Also
ist
ich
sehr, sehr
hatte
schade.
sowieso das Gefühl, in den ganzen zwei neuen Staffeln gab es sowieso keinen so einen richtigen Handlungsstrang. Irgendwie, man wollte wissen, wer ist diese komische Frau in der ersten Staffel der Neuauflage und in der zweiten Staffel, was ist denn da jetzt mit Belinda Chandra? Und ja, aber es war dann irgendwie auch nie so ein gut erklärtes Ende oder so ein Kampf irgendwie. Das Ende der zweiten Staffel war völliger Käse, muss ich sagen. Also, ja, man hat ja sogar noch Sachen rausgeschnitten. Zum Beispiel war es fürs Ende geplant, dass Susan Foreman nochmal zurückkehrt und dass sie eben die Mutter von dem Baby eben ist, von der Anita.
Ich fand ja, oder andersrum, statt dass ich was sage, würde ich dir mal die Frage stellen, deine Hauptkritik geht also eigentlich in die Richtung, dass die beiden Staffeln viel zu viel den Fokus auf die Companions gelegt haben, als auf den Doktor.
Also ich habe vermehrte Kritik. Also ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum man so eine große neue TARDIS bekommen hat und diese Serie keine einzige Folge mal in der TARDIS spielt oder dass sie mal mehr als den Kontrollraum benutzen. Und irgendwie wirkte das auch nur immer irgendwie, wir sind mal kurz in der TARDIS und gehen dann auch gleich wieder raus. Ich hatte manche Gefühle, die waren, oder manche Stories waren geil, gerade als ich glaube in der zweiten Staffel dann auch diese Hintergrundgeschichte kam. Lucky Day, war das? Könnte es sein, mit diesem Typen da, der dann irgendwie noch genau, mit diesem komischen Typen Conrad Clark, wunderbar gespielt von Jonah Howard King, der wahrscheinlich ja auch keine Rolle mehr bekommt, weil er so ein wunderbarer Mistkerl ist. Ja, und wenn ich mich dann nochmal zurückblicke, wie oft ich ja dann nochmal die Serie angeguckt habe, also zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, die zweite Folge der 2023er Specials, Wild Blue Yonder, habe ich, glaube ich, nie wieder angeguckt, während ich die anderen schon mehrfach nochmal geguckt habe. Und ich muss sagen, man hat irgendwie bei Doctor Who viele, viele Fehler gemacht. Mir hat tatsächlich so rückblickend nochmal die Zeit der fünften Staffel bis zur, ich glaube, elften Staffel gefallen. Nee, bis zur zehnten Staffel. Als dann, also unter Peter Capaldi und die Stephen Moffat-Area, die, muss ich sagen, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil auch da immer viel mehr Autoren auch am Werk waren, die selber gute Stories gemacht haben. Ich finde, dass Russell T. Davis zum einen auch ein guter Autor ist, aber ich habe so das Gefühl, er wollte die Serie gegen die Wand fahren, damit es kein anderer mehr gegen die Wand fahren kann.
Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon,
dass... Aber man hat irgendwie den Bezug zu den alten Sachen, die man so toll fand, irgendwie komplett rausgelassen. Ich fand die Serie unter Chris Chibnall einfach furchtbar. Ich habe es nur eine Staffel ausgehalten. Ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft, Staffel 12 oder Staffel 13 anzugucken. Es war einfach furchtbar zusammengeschrieben. Und was natürlich auch so ein bisschen das Problem in den letzten Jahren von Doctor Who war, es gab keine wirklichen Sendezeiten mehr. Also man hat immer irgendwie ein bisschen herumgedoktert. Das muss man sagen, in der ersten Russell T. Davis Area, da wusstest du, im Frühjahr geht's los und dann kommt auch jedes Jahr eine neue Staffel. Das hat man ja 4 Staffeln durchgehalten. Und bei Stephen Moffat war es ja schon so, dass man dann angefangen hat, die Staffeln zu teilen, auch wenn es da so ein bisschen Sinn gemacht hat. Nach A Man Goes to War hat man ja 2-3 Monate Pause gemacht. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es daran unbedingt liegt. Also zum einen glaube ich schon mal nicht, dass Russell T. Davis hier extra was gegen die Wand gefahren hat, weil er hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Und er ist ja auch der Mann, der Doctor Who im Grunde genommen neu erfunden hat. 2005. Dieser Neustart, der war schon gewagt und er hat daraus eine weltweite Erfolgsserie gesponnen.
Ich glaube, da sehen wir das ein bisschen anders. Da muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen reingrätschen, weil es war ja so, auch bei uns kam ja mal Doctor Who. ProSieben hat er völlig falsches Marketing gemacht. Die ist gnadenlos gefloppt in Deutschland. Ich glaube einfach, dass die BBC damals erkannt hat, dass Sherlock so ein großer Hit war und dann hat man Stephen Moffat bekommen und dann war es ja auch so, dass überhaupt auch der Fox Channel seinerzeit dann auch nochmal die alten Staffeln ausgegraben hat, weil man eben gesagt hat, mit der fünften Staffel, mit dem Neuanfang, kriegt man daraus einen weltweiten Hit. Und ich glaube, das war so der Vorteil dann bei Doctor Who, dass viele dann auch über die Stephen Moffat-Staffeln nochmal an die alten Staffeln rangekommen sind.
Ja, weiß ich also nicht, weil wir müssen es ja global betrachten, durch den Einstieg und inzwischen mit dem Ausstieg von Disney, aber durch den Einstieg von Disney war es ja als eine globale Marke gedacht worden. Beziehungsweise hat man vielleicht auch bei Disney ein bisschen die Strahlkraft als eine wirklich globale Marke, ja, vielleicht überbewertet, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, hat eben Davis diese Marke kreiert, die dann eben auch in Märkten, wo Doctor Who vorher keine Marke war, zu einer Marke geworden ist, wie dann ja auch letztlich in Deutschland, das ProSieben Fehler gemacht hat, kein Ding, darüber muss man nicht reden, aber eben er hat im Nachhinein eben dann doch sein Fandom hier aufbauen können, dank Fox Channel, aber beispielsweise auch der sehr schönen DVDs, die jetzt alle in Deutschland erschienen sind, auch alte Sachen, die in Deutschland erschienen sind. Da hat man sich bei den Verleihern schon auch sehr viel Mühe gegeben, den Fanmarkt entsprechend anzusprechen. Ich glaube eher, Davis hat seinen Erfolg überschätzt. Er hat gesehen, was er nach Doctor Who noch auf die Beine gestellt hat an neuen Serien. Er war ja nach wie vor, er ist ja super erfolgreich, er ist ein absolut erfolgreicher Drehbuchautor, Showrunner mit verschiedenen Formaten gewesen. Und er ist natürlich auch zu diesem, endlich so ein bisschen zum Prediger geworden. Ja, er hat immer wieder queere Themen in seinen Formaten bearbeitet. Und das hat er gut gemacht. Das hat er klasse gemacht, weil er hat immer auf so eine Art und Weise gemacht, dass er ein anderes Publikum, nennen wir es mal das Mainstream-Publikum, mit ins Boot holen konnte, weil er sehr lustig sein kann. Er ist ein großartiger Humorautor. Er kann einfach Humor. Er kann das große Drama, in dem er Menschen am Schicksal von Menschen hat, mitleiden lassen. Auch das hat er fantastisch immer wieder gemacht. Und er hat vieles von dieser Denke auch in Doctor Who in den Neustart mit reingebracht, getreu dem Motto, wir machen hier auch das große Drama, eben das Mädchen, was eine tolle Pflegemutter hat, aber eben doch da diesen Flecken in ihrer Biografie, weil sie nicht weiß, wo sie herkommt. Und da, glaube ich, hat er dann den Fehler gemacht für mich, dass er eben diese Geschichte des ersten Companions in der jetzt vorletzten Staffel viel zu sehr ausgeführt hat, die uns aber gar nicht interessiert hat. Hm. Ja, also ja, okay, dieses Mädchen ist ein Findelkind und der Gag, dass ihre Geschichte ja gar keine große Geschichte ist, ah, sie ist nicht aus der Zukunft oder sie ist nicht dies oder das oder vielleicht ist sie selbst die Mutter von sich selbst. Oh, oh, oh. Hätte ja auch sein können. Es ist zwar irgendwo ein netter Gag, dass sie einfach nur die Tochter einer verzweifelten jungen Mutter war, die sie vor der Kirche ausgelegt hat, in der Hoffnung, dass man ihr dort hilft, weil sie selbst sich nicht um das Kind kümmern konnte. Das ist ja bodenständig.
Da dachte aber ich auch, da kommt noch irgendwas.
Ja, aber eben genau. Da kann man sagen, ja, das ist der große Bruch der Science Fiction, der Bruch der Erwartungen. Aber man sitzt dann da so ein bisschen und denkt sich so, ja, das nimmt mich jetzt schon, ja, emotional erreicht mich das in diesem Moment schon ein bisschen. Aber wie du gerade sagst, aber danke für nichts, weil wir sind ja immer noch in der Welt von Doctor Who. Wir sind immer noch in einer Science-Fiction-Welt. Und dass es ja durchaus funktionieren kann, wenn man eine große Science-Fiction-Serie auf ein Bürokratendrama runterbricht, das kann man ja sehen bei Star Wars nebenan bei Andor, wo ja vieles sehr, sehr, sehr runtergebrochen ist auf ja fast schon eine bürokratische Ebene, wenn man sieht, dass einige dieser Bösewichter im großen Imperium ja im Grunde genommen auch nur Behördenmitarbeiter sind. Aber bei Andor hat man nie vergessen, in welchem Universum man sich bewegt. Also sprich, es ist natürlich immer noch Star Wars, nur eben auf eine andere Ebene runtergebrochen. Da funktioniert das verdammt gut. Und vor allen Dingen bei Andor war auch klar nach der ersten Staffel, wir bringen es jetzt mit der zweiten Staffel auch klar zu Ende, weil wenn du da noch eine dritte bringst und eine vierte, nee, das funktioniert alles nicht. Da hat man sehr fokussiert gearbeitet. Und wenn man schon bei dem Thema fokussiert ist, dann fehlt so bei Doctor Who der große Überbringer, weil da hat Doctor Who jetzt natürlich auch narrativ ein großes Problem mit dem, ich muss meine Sprache bändigen, um nicht zu sagen, verkackten Fugitive-Doktor aus den Chibnall-Jahren, wo sich Chibnall narrativ derart in eine Sackgasse manövriert hat, wo man sich denkt, in Gottes Namen, was hast du da angestellt, Junge? Was hast du da getan? Das ist jetzt nichts, was man Russell T. Davis anlasten kann. Im Grunde genommen wurde ja Davis meiner Ansicht nach auch als Feuerwehrmann engagiert, der das Feuer, was Chibnall da gelegt hat, mal wieder gelöscht. Denn die ganze Geschichte mit dem Fugitive-Doktor und der Doktor ist ja gar kein Time-Lord, er weiß ja auch selbst nicht, was er ist. Das hat ja alles nie funktioniert. Ich sage nicht, dass das nicht hätte funktionieren können mit einem anderen Autor. Aber das hat ja Chibnall vollkommen gegen die Wand gefahren und wirklich episch gegen die Wand gefahren. Da ist ja fast schon der Acolyte von Star Wars harmlos im Vergleich. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das schneiden wir raus!
Und wir haben ja nichts gegen die Frau. Wir sind ja keine Menschen, die jetzt irgendwelche oder sagen wir es mal, die Doctor Who Fanbase hat ja Jodie
nein.
Whittaker nicht gemocht, weil sie eine Frau ist, sondern wir hatten halt immer das Problem, dass sie einfach furchtbare Storylines bekommen hat. Und ich muss sagen, ihren besten Auftritt fand ich also in der 15. Staffel, in der zweiten neuen Staffel, wo sie sich verabschiedet. Da fand ich eigentlich, hat sie mal sympathisch gewirkt.
Das Problem, was ich mit Jodie Whittaker habe, ist tatsächlich ein schauspielerisches Problem. Und zwar, sie ist absolut fantastisch in der Serie Broadchurch. Und wenn man ihre schauspielerische Leistung von Broadchurch mit ihrer Leistung in Doctor Who vergleicht, dann springt einen irgendwann dieses Problem an. Jodie Whittaker ist eine fantastische Ensemble-Schauspielerin. Man setzt sie in ein Ensemble von Figuren und man sagt zu ihr, in diesem Ensemble spielst du die und die Rolle. Und in Broadchurch ist sie ja die Mutter eines ermordeten Jungen und sie muss zum Beispiel thematisieren in der ersten Staffel seinerzeit, dass sie ja noch relativ jung war, als sie Mutter wurde. Dann muss sie thematisieren, dass sie aber in einem ja doch sehr bürgerlichen Umfeld gelandet ist. Also sprich, diese frühe Schwangerschaft hat an ihrem gesellschaftlichen Weg wenig geändert. Also sie ist sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und jetzt, wenn dann ihr Sohn, ist ja das zweite Kind von ihr dann gewesen, stirbt, dann kommen ja diese alten ja, Vorurteile, die ja auch gegen sie herrschen, die werden wieder hochgespült. Und sie ist jetzt eine Person, die in dieser Situation mit diesem gesellschaftlichen Umfeld, in dem sie sich befindet, handeln muss. Und die Art und Weise, wie Jodie Whittaker das alles spielt, eben in einem Ensemble, wie sie auf andere Figuren reagiert, das ist ganz toll. Sie ist eine fantastische Schauspielerin. Aber jetzt kommt das Aber. Ich nehme mal an, sie hat ja damals in Broadchurch mit Chibnall zusammengearbeitet, da ist sie im Gedächtnis geblieben. Und als es dann darum ging, dass Doctor Who neu besetzt werden sollte und dass die BBC unbedingt eine Frau wollte, hat sich Chibnall an Whittaker erinnert und gesagt, meine Fresse, die Frau war gut. Was sie ist, ohne Wenn und Aber. Und jetzt sieht man sie als Leading Woman. Und das ist sie nicht. Und sie ist in der Serie immer und immer wieder eine Gejagte. Sie reagiert. Aber sie agiert nicht. Sie ist selten in der Lage, eine Geschichte von sich aus zu tragen. Und das ist zum Beispiel der große Unterschied zu ihrem Vorgänger Peter Capaldi. Peter Capaldi hatte sehr oft Drehbücher, die seinem Können widersprachen. Also eigentlich hatte er sehr, sehr oft das Problem, man stelle sich vor, er ist ein Meisterkoch, und bekommt drei Bananen und eine Orange. Und Capaldis große Kunst bestand immer darin, dass es ihm gelungen ist, aus drei Bananen und einer Orange ein großartiges Mahl zu zimmern. Es ist ihm unglaublich oft gelungen, schlechte Drehbücher dadurch zu retten, dass er einfach der Doktor war. Er hat einfach diese Klasse eingebracht, in der er gesagt hat, ist doch eh egal, ihr wollt doch mich sehen. Das war einfach so diese Rampensau-Mentalität, in der jemand auf eine Bühne geht und dann etwas, ja, einfach rockt. Es gibt solche Leute, weißt du, da fällt bei einer Rockband fällt das irgendeine Technik aus und dann geht der Sänger nach vorne und dann zieht er das auch im A cappella-Modus durch und 10.000 Leute stehen vor ihm und keiner will das Geld zurück. Das
Hast
ist
du
eben
eigentlich
auch
gewusst,
Capaldi.
dass Capaldi ja eigentlich nochmal einspringen musste? Denn Chibnall sollte das ja schon zum Weihnachtsspecial der 10. Staffel übernehmen. Und dann hat Chibnall gesagt, nö, ich habe da keine Lust zu. Und dann musste Stephen Moffat, hat dann eben Twice Upon a Time geschrieben, eine Folge, die auch super war, fand ich.
Nein, das wusste ich nicht, aber es wundert mich jetzt nicht, dass in der Not oft gute Sachen rauskommen. Ich hatte ja gerade die Weeping Angels auch aus einer, in Anführungszeichen, Notsituation entstanden.
Genau, weil da
Und
auch bei der Folge war es ja so, ich glaube in Staffel 3, da war ja der Doktor eigentlich so gut wie gar nicht zu sehen, denn die haben einfach zwei Episoden gleichzeitig gedreht. Ja, fand ich damals lustig, wie wenig Geld so eine TV-Serie zur Verfügung hat, dass man dann eben so eine Billigproduktion macht, die aber halt wirklich im Gedächtnis bleibt.
Ja, weil wahrscheinlich man sich da dann wirklich mal ausleben kann, aber eben auch nicht den Platz hat, um da irgendeine Weltsicht reinzubringen. Und um das nochmal zu Frau Whittaker zurückzubringen, wie gesagt, sie war am Schluss eine Fehlbesetzung und das hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun, na, sie war eine Frau, seht ihr, nein, 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 nein. Also wir haben ja zum Beispiel die Figur River Song, die einige Staffeln vorher mal lief und die ja fantastisch war. Also, und die auch im Fandom geliebt wird
Oh
vom
ja, auch
Fandom.
von mir.
Und die auch ohne weiteres in eine Spin-off-Serie hätte eingebracht werden können, weil sie einfach, die war gut geschrieben, die hatte eine gute Darstellerin, das passte alles. Und bei den Whittaker-Jahren hatte sie eben das Problem, die Drehbücher waren teilweise wirklich mies. Also die erste Whittaker-Staffel ist mies. Die zweite Whittaker-Staffel finde ich gar nicht so schlimm. Da haben sie dann doch noch mal, ich sag mal, die Fans versucht ins Boot zu holen. Und da fällt es, in der zweiten Staffel fällt es dann vor allen Dingen auch auf, wenn sie teilweise von ihren Companions an die Wand gespielt wird. Wenn also die jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren, da hat man auch nicht unbedingt die A-Klasse gecastet, aber in denen sie dann doch Episoden haben, in denen sie mal aufspielen können und man dann sieht, hey, wenn du denen eine Geschichte gibst, die irgendwie passt, na, dann, die kriegen das schon irgendwie gewuppt, wobei irgendwie immer ein böses Wort ist, aber irgendwie haben die es gewuppt bekommen. Und Whittaker wirkt ja dann oft ja, getrieben. Was, vielleicht ist sie eine Schauspielerin, die starke Anweisungen braucht. Solche Schauspieler gibt es ja auch, die einfach eine starke Regie brauchen, die ihr sagt, geh da und dahin. Und dann geht sie da und dahin. Vielleicht fehlte das. Man blickt da ja nicht hinter die Kulissen. Auf jeden Fall war an diesem Punkt Doctor Who, ich sag mal, ja schon wirklich angeschlagen. Man sieht es ja auch an den Quoten in Großbritannien, an den Abrufen in Großbritannien. Das war alles schon schwierig. Aber mit dem Einstieg von Disney ist dann ja im Grunde genommen das große Fass aufgemacht worden. Was ja eben auch für Russell T. Davis bedeutet hat, Junge, du kannst die Sau rauslassen. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, Doctor Who nicht nur zu revitalisieren, sondern wir haben die ganz große Chance, etwas noch zu schaffen mit der Kohle von Disney. Und da
Ja.
fragt man sich, wo ist es da daneben gelaufen?
Ja, also ich habe mich halt gefragt, warum man eigentlich das, was Disney haben wollte, denn ich denke mal, sie wollten auch diese geilen Geschichten von Stephen Moffat, vom 11. Doktor vielleicht auch noch haben, vom 10. Doktor, einfach nochmal neu aufgegossen. Und dann kriegst du irgendwelche ja, alten Figuren, wo du halt einfach auch so, also die auch schlecht eingeführt wurden, weil man hat ja zum Beispiel in der 5. Staffel einen Neustart nochmal versucht und hat ja dann auch die Daleks neu eingeführt. Und ich bin über die 5. Staffel zu der Serie gekommen. Für mich wurden dann alle solche Sachen so Stück für Stück langsam vorgestellt. Und irgendwie bei Russell T. Davis' neuesten Staffeln war es irgendwie so, Omega wird dann einfach hervorgeholt, wird überhaupt nicht erklärt, wer das überhaupt war, ja. Eine Figur, die seit 46 Jahren nicht mehr in der Serie aufgetaucht ist. Und da muss ich halt sagen, also da wurde es mir dann halt irgendwie auch zu bunt und da muss ich echt, also ich kann ja nicht Fernsehen gucken und eben bei Wikipedia nachlesen. Vor allem, weil Omega das wieder gar nicht erklärt in der deutschen Wikipedia, glaube ich, so wirklich ausführlich. Also ich habe mich da schon gewundert, dass man dann so ganz andere Storylines baut. Und ich habe so auch das Gefühl, dass ja jetzt auch die BBC so ein bisschen die Schnauze voll hat. Und ich habe so das Gefühl, die wollen eigentlich Stephen Moffat zurückhaben.
Also ich würde mich nicht wundern, der Mann ist ein guter Autor. Er war jetzt natürlich im Schatten von Russell T. Davis Teil 1. Da konnte er nie gegen anstinken, im Grunde genommen. Warum, wieso, das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast. Vielleicht liegt es daran, dass Stephen Moffat nicht so der große Showrunner tatsächlich für eine große Show ist, sondern eher für seine eigenen Sachen, wo er die Idee hat, die er ausarbeiten kann und in der am Schluss dann auch sein Name drunter steht. Er ist mir halt zum ersten Mal ja seinerzeit aufgefallen bei Coupling, als er einfach seine englische Version von Friends geschrieben hat. Eine Serie, bei der ich teilweise Zwerchfellrisse bekam, die leider in Deutschland nie die Popularität hatte, die sie in Großbritannien hatte. Schande über dich, Deutschland. Ich glaube einfach, dass man vielleicht auch bei der BBC ein Problem erkannt hat. Ein Problem, wenn ich das anspreche, mich direkt auf die Liste Boomer, alter weißer Mann setzen wird.
Ja, aber das nämlich, ist doch manchmal die Punkte, die wir wirklich besprechen müssen.
Ja, ja, es ist, ich hole mal weit aus. Es gab Jahre, wenn die BBC eine neue Serie angekündigt hat. Sagen wir mal, das fing so in den frühen 2000ern an. Wenn ich las irgendwo, BBC macht eine neue Serie, dann bekam ich feuchte Hände. Weil ich wusste, wenn die BBC eine neue Serie macht, das wird was. Und die BBC hat so einiges probiert. Sie hat sich aus dem Fenster gehangen, hat gesagt, so, wir haben auch mal gute Budgets. Sie haben ja dann über ihr Konstruktum BBC Amerika ganz gut Geld auch hier und da zusammenbekommen für eigene Produktion. Haben ja, ich sagte, ich musste ja immer darauf achten, dass sie nicht zu teuer wurden, international betrachtet. Ja, dafür hatte man dann ja BBC Amerika als einen kommerziellen Ableger, der sehr erfolgreich Gelder generiert hat. Und da bekam ich, wie gesagt, feuchte Hände. Ich wusste, die BBC macht was. Und natürlich dann der Konkurrenzkampf in Großbritannien mit den Jungs von ITV, die dann natürlich auch für ihr Netzwerk immer neue Sachen bringen mussten. Und Großbritannien war für mich einfach das Mekka des guten Fernsehens. Die BBC hat definiert, wie gutes Fernsehen aussieht. Und ja, die anderen mussten sich quasi an der BBC orientieren, weil, ja, die waren der Goldstandard. Und in den letzten Jahren ist das so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ins Schwanken geraten. Und da muss ich jetzt leider als Boomer und alter Mann sprechen, der beim Gendern manchmal hinten rüberfällt. Es wurde zu korrekt. Man hat erstmal darauf geachtet bei den Serien, ob die Message stimmt, ob die Stoßrichtung politisch stimmt, ob das Casting auch wirklich repräsentativ war und zu wenig darauf, ob es geil ist. Und du kannst eine Serie nicht von hinten auf quasi denken, also von diesen Nebenkriegsschauplätzen. Du musst erstmal überlegen, ist die Serie geil? Ist das etwas, was die Leute gucken möchten? Ist das etwas, was die Leute mitnimmt? Die Leute ist immer ein sehr, sehr schwieriger Begriff, aber ich nutze ihn trotzdem, weil die Leute ja wirklich alles mitnimmt und du wirst nie alle erreichen, aber eben nimmst du ein großes Publikum mit. Und das heißt, an den Punkten hat die BBC zu sehr inklusiv gedacht, viel zu sehr eben, ist das, was wir hier machen, auch mit einer Message versehen. Das kannst du alles machen, das ist alles legitim. Aber eben erst, wenn das Konzept steht, wenn du weißt, das ist meine Serie, das ist mein Konzept. Und wenn du dann Leute besetzt und so, da kannst du sagen, ja, okay, die Rolle können wir so anlegen, die Rolle können wir so anlegen, die Rolle kann der und der spielen, ah, da holen wir den und den rein, jetzt machen wir schön bunt. Kein Ding.
Ja, aber, wir hatten ja, ja.
Aber eben, das ist der zweite Schritt. Und die BBC, das merkt man einfach, hat viel zu oft vom ersten Schritt her gedacht, dass das von Anfang an alles mit bedacht werden musste. Und das ist falsch, das ist schlecht. Erst die geile Idee, dann die Besetzung und ja, hier kann man was machen, da. Es ist doch etwas, wenn ich etwas erzählen will, ist das, ich sag mal, viel, viel mitreißender, wenn das nebenher quasi passiert. Wenn eben ich ein Thema anspreche, was nebenbei passiert. Ich hole mal ganz weit aus. Ich hoffe, du entschuldigst mich. Es gab mal eine Episode bei den Golden Girls. Wir erinnern uns. Lustige Sitcom aus den 80er Jahren über eine alte Damen-WG. Ja, es war ja drei ältere Damen und noch die Mutter einer von ihr. Die war lustig. Ich liebe die Serie bis heute noch. Ich habe meine Notfall-DVDs hier stehen, falls Disney Plus mal ausfällt. Und die war lustig. Und es gibt in dieser Serie dann so eine Einzelepisode. Wir erinnern uns, wie früher Fernsehen war. Es gab ja dann so einzelne Geschichten, die nie wieder thematisiert wurden. Und dann erfahren wir, dass die Mutter noch einen Sohn hatte. Und dieser Sohn war, wie man heute sagen würde, quer. In der Form, dass diese Person sich als Frau definierte, aber mit einer Frau verheiratet war. Und diese Person, also er ist immer Mann geblieben, aber hat sich eben anders definiert, hat eben auch Kleider getragen und. Und dann erfahren wir, dass seine Mutter wegen dieser Geschichte mit ihm gebrochen hatte. So, was ist dann passiert? Er ist halt gestorben, sie müssen zur Beerdigung. Und wir haben eine Folge, wo die Mutter ständig Witze macht. Ja, wir haben eine Beerdigungsepisode in einer Sitcom mit schwarzem Humor. Und dann gibt es die Aussprache mit ihrer Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter sagt in diesem Moment einfach nur, als ihr Mann sich offenbart hat, dass er eben nicht mehr nur er sein kann, sondern dass er anders ist. Wie hat die Schwiegertochter reagiert? Sie hat gesagt, ja, ist okay. Sie liebt ihn. Und weil sie ihn liebt, achtet sie jetzt darauf, dass er immer gut gekleidet ist, dass er immer die richtigen Röcke trägt, ja, damit das auch gut aussieht. Das war ihre Sache und damit war die Sache für sie erledigt, denn es war Liebe. Und dann bricht die Mutter total zusammen und hat gesagt und sagt, dass sie nie in der Lage war, ihm das zu sagen, dass sie ihn einfach liebt, so wie er ist, und jetzt ist es zu spät. Und du sitzt vorm Fernsehen und denkst, meine Fresse, jetzt bin ich am Boden. Du hast eine Sitcom, die so eine Episode hat und die so offen am Ende ist, die etwas thematisiert, was dich wirklich am Schluss emotional tötet. Es ist unfassbar gut geschrieben. Und das ist die Kunst, dass du in ein Format so etwas reinbringst. Ja, du hast dieses Format, was total witzig ist, so hahaha, und dann hast du das. Und bei der BBC geht es viel, viel zu oft in letzter Zeit. Wir haben erstmal diese emotionale Ermordung und dann versuchen wir das Publikum zu packen. So funktioniert es nicht. Du musst erst das Publikum packen und dann kannst du so etwas reinbringen.
Ja, also ich sag's nach wie vor, wir brauchen erst gute Drehbücher, bevor wir dann mal inklusiv werden. Denn das ist ja ein Feature obendrauf. Ich habe das zum Beispiel bei CSI, bei der Neuauflage gesehen. Da wurde auch alles entsprechend durchgecastet, dass du natürlich eine asiatische Darstellerin hast, dass du einen mexikanischen Darsteller hast, dass du irgendwie dann noch einen normalen Amerikaner hast, dass aber auch die Chefin eine Frau ist. Und dann hast du dir gedacht, Leute, also das funktioniert so im Fernsehen nicht.
Ja, da widerspreche ich dir sogar in dem Fall bei CSI, wenn die Figuren definiert sind. Das Problem ist natürlich, und da ist natürlich CSI gestolpert, weil die Figuren sofort als fertig dargestellt wurden. Und sie überhaupt keine Möglichkeit hatten, sich mal als eine Figur aus sich heraus zu definieren. Eine der großen Meisterleistungen von der Ur-CSI war ja, dass du eigentlich ein ganz klassisches Fernsehen anfangen hattest, nämlich, hey, hier ist ein Mord, hey, hier haben wir die Ermittler, hey, wir haben den Mord aufgelöst. Ein Format, das es seit den 1950er Jahren gibt. Und CSI ist damals aber das absolute Kunststück gelungen, in einen ja fast schon MTV-artigen Schnittstil. Sie haben ja in der Montage ganz, ganz neue Dinge gemacht, die es so in der Form im damals wöchentlichen Fernsehen nicht gab, Sehgewohnheiten ganz neu zu definieren.
Man kann auch sagen, sie haben 66 gute Folgen gemacht, bis es dann schon, also die ersten drei Staffeln waren einfach storytechnisch der Hammer.
Ja, aber ich gehe noch viel, viel weiter über viel, viel Episoden, viel, viel mehr Episoden hinaus. Was sie mit den Figuren gemacht haben, wie sich die Figuren definieren konnten, das war ja damals, muss man jetzt mal sagen, wir sind ja jetzt in den frühen 2000ern noch gar nicht so selbstverständlich. Und mit den Freiheiten, die CSI bekam durch seinen Erfolg, war CSI möglich, den Schauspielern Räume zu schaffen, die es auch teilweise so nicht gegeben hat. Und wie sie es geschafft haben, mit oft kurzen Momenten, mit einzelnen Dialogen, mit einzelnen Szenen, Figuren zu definieren, die eben auch es vollkommen egal machen, wer diese Figuren sind. Und da ist eben das Problem bei der Neuauflage von Anfang an gewesen, dass, und da bin ich bei dir, ich sag ja, ich widerspreche dir an einem Punkt, ich bin bei dir, wenn du sagst, ja, man hat hier sofort gezeigt, wir müssen das ganz, ganz inklusiv machen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Die Gesellschaft ist vielfältig, die Gesellschaft ist bunt und ich persönlich, ich finde es auch gut und geil, wenn sich diese Vielfalt widerspiegelt. Jetzt kommt das Aber. Es muss sich definieren. Es muss aus den Figuren herauskommen. Und da bin ich wieder bei meiner Kritik von vorhin, dass ich eben sage, wir müssen eben von der Geschichte her denken und dann die Besetzung, dann diese anderen, nennen wir sie mal Inklusionsmerkmale, dann können wir die mal reinbringen. Aber es muss dann eben auch ganz klar definiert werden, warum das ist. Was mir zum Beispiel oft an Filmen im Fernsehen auf den Sack geht, wenn ich das mal wieder so absolut unsendbar ausdrücken darf. Wir sehen zum Beispiel Menschen, über die wird gesagt, das sind einander Liebende. Wenn ich junge Menschen habe, die hübsch sind, da muss mir keiner sagen, dass die sich lieben. Da sehe ich hübsche junge Menschen und die sind heiß aufeinander. Das reicht mir voll und ganz. Das klappt. Ja, die sind jung. Ja, die haben noch straffe Haut. Da hängt noch nichts. Ja, lass sie machen. Wunderbar. Da muss ich nichts großartig definieren. Wenn ich bei älteren Figuren, die aus unterschiedlichen kulturellen Milieus schaffe, ich sage das mal so vorsichtig, sage, diese beiden sind ein Paar, dann sage ich ja Zuschauer, ja, das ist schön. Wie ist es dann dazu gekommen? Menschen brauchen ihre Geschichten, die sie zu einer, also beispielsweise zu einem greifbaren Ehepaar machen. Wie kamen sie zusammen? Wie gesagt, wenn sie jung sind, brauche ich keine Erklärung. Wenn die beiden hübsch sind, lasse machen, alles erklärt, was ich wissen muss. Ab einem gewissen Punkt reicht das nicht mehr. Da brauche ich Erklärungen, wie Personen, die aus unterschiedlichen Feldern kommen, zusammengefunden und zusammen zur Liebe gefunden haben, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss Erklärungen haben. Ja, ich brauche Definition, denn ich mag ein Verfechter einer bunten Gesellschaft sein, aber ich weiß auch, dass in der Realität viele Gruppen eben nicht zueinander finden. Und wenn ich dann eine Serie habe, in denen Personen verschiedener Gruppen zueinander finden, ich muss erklären, warum.
Ja, natürlich. Und da jetzt aber nochmal, wenn wir bei nicht bei CSI bleiben, sondern eben bei Doctor Who, muss ich dich aber nochmal fragen, weil es ist jetzt nicht, also wir haben es natürlich nicht so ausdiskutiert, aber ich glaube schon, die ganzen alten Sachen wie Omega oder was es da alles so gab, das wurde auch nicht so wirklich gut erklärt.
Nee, also ich verstehe auch nicht, wenn man wirklich ikonische Figuren hat, warum man die nicht wieder zu neuem Leben erweckt. Und wenn man alte Handlungsstränge aufgreift, also wirklich alte Sachen, weil man sagt, hey, da steckt aber ein Potenzial drin, das nie wirklich ausgespielt wurde, warum man sich dann nicht auch die Zeit nimmt, das zu erklären? Ich meine, das Schöne ist ja, der Doktor hat einen Companion. Und der Companion ist genauso schlau wie wir Zuschauer.
Genau, da kann man fragen, wer ist es denn eigentlich?
Genau, du hast im Grunde genommen immer die Möglichkeit, eine alte Geschichte dadurch neu zu erklären, dass du in der Handlung eine Figur integriert hast, die quasi für dich als Zuschauer in dem Moment spricht.
Ja, geh doch mal zurück in die fünfte Staffel, ja. Als man eben Amy und Rory bekommen hat, vor allem erstmal Amy mit den Daleks, die ja auch selbst gemalt hat, sind doch ganz gut.
Ja. Ja, und dann hat man sich die Möglichkeit genommen und hat das alles nochmal definiert. Das ist ja gar keine neue Definition gewesen, da hat man ja auch auf alte Sachen zurückgegriffen. Aber nichtsdestotrotz, für alle, die den alten Doctor Who nicht kannten, für die war das ein, holla, die Waldfee, die sind aber nicht ohne diese Jungs. Ein Moment, und dann natürlich durch das Aussehen haben sie sofort diesen absoluten Wiedererkennungswert. Da ist was Ikonisches, das war vorher ikonisch, das ist jetzt aber für die Neuzuschauer auch sofort ikonisch geworden. Das ist brillant, besser kann man das nicht machen. Ja. Und da ist eben auch die Frage, wieso ist das Russell T. Davis hier nicht gelungen? Weil ich behaupte, er ist jemand, der kann das. Dem sagt man, mach das mal. Und ja, der könnte es. Und die Frage ist, wo ist...
Ja. Vielleicht sind diese Folgen auch rausgeflogen, weil man ja auch die Staffeln deutlich verkürzt hat. Also jetzt dreht man nur noch 8 Folgen. Plus Weihnachtsspecial 9 ist ja fast ein bisschen übersichtlich.
Ja, es ist... seltsam. Es ist seltsam. Ich meine, vor allen Dingen, er ist ja dann ganz am Ende in den Fanservice zurückgekehrt. Also ich meine, mehr Fanservice als die Rückkehr von Rose geht doch nun wirklich nicht. Ja, also
Aber auch das wurde ja gar nicht... Ja. Also man hat einen Vertrag mit Disney geschlossen über 2 Staffeln und dass er dann eigentlich so hingeht und dann noch so einen Cliffhanger macht, der... Ja. Vermutlich so nicht mehr gelöst wird, weil man vielleicht sich denken kann, dass Disney so vielleicht auch mit dem Ganzen unzufrieden ist, weil, also ich wäre als Co-Produzent wäre ich ein bisschen auch unzufrieden über die 2 Staffeln gewesen, weil da war mir zu wenig Legendäres dabei, was ich nochmal gerne angucke. Es gab 2, 3 Folgen, wo ich sage hinterher, na klar, die fand ich gut, aber die jetzt auf meiner absoluten Top-Liste stehen, schwierig.
Ja, also ich kann da auch Disney ein Stück weit verstehen, dass sie da jetzt keine Lust haben, weiterzumachen. Ja, es fehlte ein großer Dalek-Moment oder irgendetwas in dieser Art und Weise. Oder gerne auch, es wäre ja durchaus möglich gewesen, über mehrere Episoden hinweg etwas vollkommen Neues zu kreieren. Etwas, was der Doktor auch noch nicht kennt und was aber eben in diese Lücke, also die Lücke im Sinne von das Alte kommt gerade nicht zurück, was da hätte vorstoßen können. Also ich meine, Fantasie sollten die Leute ja genug haben.
Also einer meiner besten Storylines war ja Staffel 6, wo es darum ging, dass der Doktor am Ende der Staffel stirbt. Und wie sie das gelöst haben, war absolut der Hammer. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Du musst, glaube ich, auch das Publikum etwas aufklären.
Ja, es geht...
Ich glaube, nicht alle wissen Bescheid.
Okay, es geht darum, der Doktor stirbt. Man sieht das in der ersten Folge der 6. Staffel. Und davor werden alle eingeladen. Also River von Alex Kingston gespielt, Rory und Amy. Und wer kommt noch? Na klar, der Doktor wird von sich selber eingeladen. Und am Ende der Staffel siehst du eben, wie er stirbt und was er dagegen gemacht hat. Und zwar gab es nämlich in der schönen Folge Let's Kill Hitler einen Roboter, einen mobilen Roboter, der sich verwandeln kann. Und den hat er sich eben ausgeliehen. Und bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass man das ja so lösen könnte, die ganze Staffel.
Let's Kill Hitler, man erinnert sich, der Doktor darf dem alten Adolf Mainz auf die Fresse geben. Er darf ja leider nicht anders eingreifen, weil es ja diese Momente in der Geschichte gibt, die man leider nicht verändern darf. Die guten, aber eben auch die bösen.
Ja, aber da waren ja auch ikonische Szenen in der Folge. Irgendwie, ja. Wir haben jetzt Hitler in den Schrank gesperrt.
Zum Beispiel.
Oder wo River Song einfach sagt, sie geht jetzt auf eine jüdische Hochzeit mit irgendwelchen Trans-Leuten und der deutsche Offizier sich denkt, was ist denn da jetzt los? Und die verhaften wir jetzt. Ja, also wahnsinns tolle Episoden.
Naja, vor allen Dingen eine, wo man irgendwie sich ja auch denkt, wenn man sich das anguckt, scheiße, was haben die damals geraucht, als sie das geschrieben haben? Aber eben auch so eine Geschichte, wo die BBC einfach mal gezeigt hat, wir ziehen das jetzt durch. Da kommt jetzt nicht der Beauftragte für schöne Reden, sondern das ist eben die alte BBC, die einfach mal gesagt hat, ja, wir machen das. Warum auch nicht? Genau. Wir können das. Ja? Und ich sag mal, so etwas fehlt ein bisschen. Ich fand, muss ich dazu sagen, vom Weihnachtsspecial das Ende schon sehr, sehr schön. Also da habe ich schon gesessen mit einem kleinen Kloß im Hals und gedacht, ach nee, wie schön ist das denn?
Du meinst Joy to the World?
Ja, sicher. Das ist ja ein ganz tolles Ende. Ich weiß nicht, ob es im fundamentalistisch-christlichen Umfeld so als toll betrachtet wird, aber da wir ja aus dem Doctor Who wissen, dass es den Teufel gibt, dann wird es eben auch die andere Seite geben. Und ich fand ja das Weihnachtsspecial wirklich herzallerliebst und entzückend. Wo man ja eben auch sieht, meine Güte, der gute Mann kann doch schreiben. Warum macht er es nicht immer? Wir waren ja gerade bei dem Thema Fanservice. Der Witz ist ja, dass das Auftauchen von Rose am Ende ja einen totalen Sinn ergibt.
Ich habe dir das ja erklärt
und es hat ja damit zu tun, liebe Leute, ihr könnt jetzt was lernen. Rose landet am Ende, also an ihrem Ausstieg, in einem parallelen Universum mit ihrem parallelen Doktor. Also es gibt für sie ein Happy End, aber sie ist eben nicht mehr quasi in unserer Spielwelt. Und wenn wir jetzt mal Doctor Who als unsere Spielwelt, als unsere Serienrealität betrachten, erfahren wir ja am Ende, nach all den Verwerfungen, die es da am Ende der Staffel gibt, die ja auch dazu führen, dass sich die Realität etwas verschiebt, am Ende kommt ja wieder alles ins Lot und in einem Nebensatz erfahren wir, ja, es ist soweit alles wieder ins Lot gekommen, nur da oben in Norwegen, da gibt es noch so eine kleine Verwerfung. So, und jetzt überlegen wir.
Natürlich.
Wo landete denn Rose am Ende, also mit ihrem Doktor? Ja, also eben nicht nur in einer parallelen Welt, sondern in einem parallelen Norwegen. Also da gibt es tatsächlich eine Verbindung innerhalb der Serie. Das macht also innerhalb der Serie durchaus Sinn. Nur die Frage, die natürlich im Raum steht, wird das jemals wieder aufklamüsert? Und das Zweite, über was wir ja auch noch sprechen wollten im Vorgespräch, haben wir das ja erwähnt, wie sieht denn deiner Ansicht nach, ich stelle jetzt mal dir die Frage, die Zukunft von Doctor Who aus?
Wie meinst du das?
Wie wird es aussehen? Wird es wohl ein vollkommenes Reboot geben, quasi ein, wir fangen bei Null an?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, man macht irgendwo da weiter. Ich glaube auch, dass, um das richtig aufzulösen, in meiner Gedankenwelt geht es nämlich darum, wir hatten ja eine Bi-Generation des Doktors, was es so ja noch nicht gab. Und ich glaube einfach, dass Rose so eigentlich in unsere Zukunft oder in unsere Realität wieder reingeholt wurde. Aber eigentlich müsstest du David Tennant noch mal regenerieren lassen.
Ja, klar. Oder beziehungsweise noch mal das Aufeinandertreffen des nicht verstorbenen, wieder aufgetauchten David Tennants Doktor mit Rose.
Irgendwie so. Also David Tennant wird noch mal interessant.
Ja.
Ja, oder man muss nachträglich die Folge noch mal ein bisschen umschneiden, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und ich will nicht der Produzent sein, aber ich bin mal gespannt, ob Steve Moffat sich da überreden lässt. Ich weiß gar nicht, hat er aktuell ein Projekt?
Ich wüsste gerade nicht.
Wahrscheinlich bequatscht die BBC ihn schon.
Ja. Ja, also ich würde fast darauf wetten, dass die BBC jemanden sucht, der im Genre affin ist, der etwas kann, der aber überhaupt nicht mit Doctor Who in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht wird. Im Grunde genommen, sie könnten sich ja mal bei den Star Wars Leuten umschauen. Da ja das meiste in London gedreht wird, gibt es da sicherlich im Umfeld auch einige Briten, die jetzt überhaupt niemand auf dem Zettel hat, die, ich sag mal, eine große Serie, also etwas, was groß ist, handhaben können und die vielleicht nur darauf warten, dass man ihnen sagt, möchtest du nicht, so sagt nichts weiter. Und da wird es auch Leute geben. Die Briten haben fantastische Autoren. Sie haben immer noch einige der besten Autoren. Und weißt du, das Schlimme ist ja, also was mich wirklich ärgert. Ich weiß, dass ich gerade in diesem Podcast rüberkomme wie ein frustrierter alter Mann. In vielen Situationen. Und das Schlimme ist ja, dass gerade die BBC den wirklich frustrierten alten Männern in den letzten Jahren immer sehr, sehr viel Munition gegeben hat. Eben, wie ich das gerade ja immer schon gesagt habe, erstmal von hinten denken und dann die Handlung, statt erstmal die Handlung und dann von hinten denken. Und da haben sie denen natürlich sehr, sehr viel Munition geliefert. Freihaus, wo sie ihr Mimimi in die Welt lassen konnten. Und das Schlimme ist natürlich, sie haben nicht immer ganz damit Unrecht, nämlich in solchen Momenten, wenn dann narrativ etwas nicht funktioniert, weil Figuren nicht miteinander klarkommen, weil da einfach die Chemie zwischen Figuren nicht stimmt, weil zu viel Haltung statt Handlung transportiert wird. Und ich glaube auch schon, dass man bei der BBC inzwischen verstanden hat, man ist übers Ziel hinausgeschossen. Ja, man hat zu oft Dinge gefeiert, statt einfach mal zu sagen, ja, das ist jetzt normal, ich weiß nicht, warum ich das hier groß thematisieren soll. So, okay, die Frau wurde als Mann geboren, aha, sie ist jetzt hier Leiter einer Spezialoperation, dann wird sie wohl diese Position gekriegt haben, weil sie geil ist, weil sie weiß, wie der Laden läuft. Also, spiel die Figur doch einfach aus dieser Perspektive. Und alles andere ist uns scheißegal. Und ich glaube, das hat man bei der BBC jetzt auch irgendwo kapiert. Und jetzt braucht man einen Autor, den man im Grunde genommen sagt, oder ein Autorenteam, ihr habt die Freiheiten, lasst einfach mal die Sau raus. Und denkt nicht daran, hier das Komitee für schöne Sprache glücklich zu machen, sondern das Publikum in Sheffield, in Manchester, und in Edinburgh. Das sind die Leute, an die ihr denken müsst. Da ist das Publikum, das Doctor Who groß gemacht hat. Doctor Who ist nicht groß geworden, weil Doctor Who von Anfang an die richtigen Codes beherrscht hat. Doctor Who ist groß geworden, weil Doctor Who geil gewesen ist. Und weil Doctor Who hier und da eben auch Dinge gemacht hat, die kein anderer gemacht hat. Nehmen wir mal das Thema Geschlechtsidentität. Wann hat Doctor Who das denn zum ersten Mal groß in einer Geschichte eingeführt? Das war in den Colin Baker Jahren. Ich habe jetzt leider die Episode nicht im Kopf, welche Episode das genau ist. Wir wissen ja, Colin Baker war sehr gehasst als Doctor Who, weil er sehr unleidlich, sehr brutal wirkte. Er ist der einzige Doktor, der je eine Person mit einem Lachen umgebracht hat. Man kann alle DVDs auch in Deutschland kaufen, die Colin Baker Jahre, und dann guckt man sich gar nicht die Serie an, man guckt sich die Extras an. Die Extras sind das Beste, was ich, glaube ich, je bei einer Fernsehserie an Extras gesehen habe, denn es geht um den Krieg der Redakteure gegen die Autoren und wie die also wirklich sich gehasst haben und gegeneinander gearbeitet haben, was dann leider auf Colin Baker zurückfiel. Aber es gibt eben eine Episode, in der der Doktor flüchten muss. Er hat vor seinen eigenen Leuten, vor den Time Lords, und damals war ja noch diese Regel mit, du hast 10 Inkarnationen, ja, Katze hat 9 Leben, ein Doktor hat 10 Leben, und er ist bei ihm auf der Flucht, und dann fragt er ihn, wie viele Regenerationen hattest du schon? Und er sagt, 6. Und dann guckt er den Doktor an und sagt, ach nö. Und der Doktor erschießt ihn, weil er weiß ja, er wird regeneriert. Und dann geht die Kamera aus dem Bild. Man hatte kein Geld für Spezialeffekte. Die Kamera geht zurück ins Bild und Wir haben einen weiblichen Time Lord. Und es interessiert in dem Moment niemanden, aber wir haben da den ersten Geschlechtswechsel. Also schon in den 1980er Jahren. Und es ist vollkommen normal. Und diese Normalität auch wieder zur Normalität zu machen. Damals war das sicherlich unter den Fans so, oh, solch ein Moment. Aber ich glaube, da sollten wir inzwischen drüber hinaus sein. Und es wieder in dieser Art von Normalität zu thematisieren. Das wäre etwas Tolles, weil damit nimmt man nämlich auch den ganzen alten Männern wie mir einfach die Luft aus dem Segel. Ja, man hat es ja wirklich schon drauf angelegt, in vielen Momenten den alten Männern die Munition zu geben, wo man gedacht hat, Jungs, Mädels, die ihr da die Serie macht, ihr wisst doch, ihr kriegt da wieder einen Shitstorm von den unterdingsten Typen, die einfach nur euch hassen wollen, weil sie euch hassen wollen. Die doch jedes Komma darauf begutachten, ob da jetzt nicht von hinten Ideologie drin stecken könnte. Wir leben leider in solchen Zeiten. Wir leben leider in Zeiten, in denen Hass und Hetze mehr wiegen als Normalität. Und wie gesagt, Dr. Who ist es immer gelungen, dann wirklich toll zu sein, wenn man einfach ein Programm fürs große Publikum gemacht hat und dann nebenbei Dinge thematisiert hat. Im Grunde genommen, wie es The Next Generation gemacht hat. Next Generation hat so viele Themen eingebracht, die in der Zeit, als die Serie neu war, wirklich auch im Fernsehen neu waren. Aber die Art, wie TNG das gemacht hat, das war einfach toll. Ja, du hattest dann wieder so 2-3 Episoden mit dem Abenteuer der Woche und dann kam etwas, wo du gedacht hast, so, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oh, das war jetzt toll. So, oh, das ist etwas, worüber ich über die Episode nachdenke. So, und in der nächsten Folge gab es dann wieder Action. Das war ganz, ganz toll, was sie damals gemacht haben. Und Dr. Who kann das auch. Und da müsste man eigentlich hin zurück. Und wir haben heute so viele Formen des Erzählens. Ja, das Fernsehen ist doch so weit fortgeschritten. Mann, da sollte so viele Möglichkeiten geben. Man muss sich da nicht selbst limitieren, indem man immer wieder die Haltung vor die Handlung setzt.
Ja, du kannst und natürlich das Disney-Geld haben wir auch noch gehabt.
Ja, gehalten war. Aber ich meine, gut, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gab ja damals... Hallo? Du bist noch da, weil ich habe hier einen Abbruch gerade gehabt. Wir hatten ja schon einmal eine Kooperation mit einem amerikanischen Sender in der letzten Staffel von Mann, hab ich gerade. Ah, mein Gott, der erste. Immer hab ich hier gerade einen Hänger. Wir hatten ja schon mal eine Kooperation vor einigen Jahren mit einem amerikanischen Sender in der Doctor Who-Welt, die dann daneben gegangen ist. Man muss natürlich aufpassen, welche Co-Produzenten man sich da ins Haus holt. Eben bei, damals bei Torchwood. So, also die letzte Staffel von Torchwood war ja schon eine Co-Produktion mit einem amerikanischen Sender und das ist damals auch ziemlich daneben gegangen. Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass die Disney-Geschichte daneben gegangen ist, weil manchmal ist so back to the roots und sich auf sich selbst und seine eigenen Stärken zu besinnen, ja vielleicht auch nicht das Schlechteste ist für ein, nennen wir es mal, einen Neustart.
Genau. Ja gut, dann haben wir jetzt eine Stunde darüber gequatscht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du jetzt da warst. Und würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal öfters hören. Und gucken mal, wie es denn bei Doctor Who weitergeht. Ich sage mal so, ein paar meinten, ja, erst in 4 Jahren. Mal gucken, ob es schneller geht. Und dann
das nächste Woche auch schon.
Bis dann. Ciao.
Genau das. Bis dann. Tschüss.